Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
WBT 95.4. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Welle WBT, die Radiosendung des Wolfgang Borcher Theaters. Wir sitzen im Medienforum Münster. Mein Name ist Florian Bender.
Und meiner Laura Ritter. Einen schönen guten Abend auch von mir. Wir nehmen noch im Dezember auf, aber wenn Sie uns auf den Ohren haben, ist das Jahr 2025 schon da.
Januar, der Monat, der uns nach den ruhigen Feiertagen langsam wieder in Schwung bringt.
Hast du gute Vorsätze fürs neue Jahr, Flo?
Bisher noch nicht und ich sehe gerade auch noch keine Veranlassung dafür.
Am 16. Januar feiert Herzfaden nach dem Roman von Thomas Hettche bei uns Premiere. Ein Stück, das sich mit der Geschichte der Augsburger Puppenkiste beschäftigt, einem der bekanntesten Puppentheater der Welt.
In dieser Inszenierung geht es um mehr als nur Puppen und Marionetten. Es geht um die Magie des Theaters und die Kunst, Leben in Figuren zu bringen. Und natürlich um die bewegenden Geschichten, die hinter den Kulissen entstehen.
Regie führt niemand Geringeres als Meinhard Zanger, der ehemalige Intendant des Wolfgang-Borcher-Theaters. Schön, dass du bei uns bist, Meinhard.
Ich danke euch. Ich sag auch einmal Hallo.
Meinhard, wie geht's dir und wovon halten wir dich gerade ab?
Ja, ich habe bis gerade probiert und ich würde dann jetzt eigentlich nach Hause gefahren sein und mich für den Abend vorzubereiten, denn heute Abend gehe ich auf eine Weihnachtsfeier.
Auch für dich die Frage, Meinhard. Hast du gute Vorsätze fürs neue Jahr?
Überhaupt keine. Ich halte es da mit Erich Kästner, der in einem Gedicht gesagt hat, man soll das mit den Vorsätzen lassen und wir sollen uns drauf losbessern.
Meinhard, du bist ja nicht nur hier heute Gast, sondern auch am WBT seit dieser Spielzeit ein gern gesehener Gastschauspieler und Gastregisseur. Wie ist denn die Rente bzw. der Unruhezustand?
Entschuldigung, da muss ich lachen. Also die Rente ist gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe brav und ordentlich über 50 Jahre eingezahlt und mir geht es gut. Ich habe mir das allerdings ein bisschen anders vorgestellt mit dem Unruhestand. Ich habe gedacht, ich könnte weniger arbeiten und ich habe das Gefühl, ich arbeite mehr als vorher, obwohl das nicht vielleicht ganz stimmt. Aber was ich natürlich früher hatte, da ging ich morgens ins Theater und kam nachts wieder raus und jetzt bin ich halt zu Hause und kann mehr lesen, kann Filme gucken, kann ins Theater gehen, kann ins Kino gehen. Ich habe eigentlich genug zu tun, ich kann nicht klagen.
Meinhard, es war die letzten Folgen bei uns schon Thema. Wir haben uns so gefreut, also mit dir gefreut, als wir von deiner Faustnominierung gehört haben.
Und wie war das für dich, als du den Brief erhalten hast? Was hast du da gedacht? Was hast du gefühlt?
Ja, das war erstens eine große Überraschung. Zweitens habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut darüber, weil es ist ja der Deutsche Theaterpreis, also quasi der Deutsche Theater-Oscar. Und ich weiß gar nicht, wie oft man da in seinem Leben nominiert wird dafür. Und ich fand das ganz großartig, dass gerade vor allen Dingen, dass auch dann so ein kleines Theater wie das Wolfgang-Borcher-Theater trifft, dass man da quasi bundesweit herausgehoben wird.
Und wie war die Preisverleihung in Gera? Da trifft man doch sicherlich jede Menge toller Menschen auf so einer Veranstaltung.
Das stimmt. Erstmal sind wir mit einer kleinen Runde hingefahren. Also es waren unsere Vorsitzenden des Trägervereins dabei, also Hendrik Snoog und die Caroline Brandt und Tanja Weidner natürlich, die Intendantin. Und ich habe dort auch viele Kolleginnen und Kollegen getroffen und habe auch dann die Preisträgerin kennengelernt, die Anna Drexler vom Schauspielhaus Bochum. Sie saß neben mir und ich wusste in dem Moment, wo die Kamera auf sie ging, kurz bevor das gesagt wurde, dass sie den Preis kriegt und nicht ich. Aber ich fand das ohnehin toll, dass ich nominiert worden bin und man muss auch Jönne können, wie der Kölner sagt.
Jetzt bist du wieder zurück bei uns am Haus, am Wolfgang-Borcher-Theater und inszenierst gerade Herzfaden nach dem Roman von Thomas Hettche. Eine Geschichte, die viele von uns mit ihren Kindheitserinnerungen verbindet, nämlich die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Wie hast du dein erstes Erlebnis mit der Puppenkiste in Erinnerung?
Naja, ich war 6 Jahre alt, als Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer im Fernsehen als Serie ausgestrahlt worden ist. Man muss sich das so vorstellen, der Fernseher, den man früher hatte, das war ein großer Schrank, da war oben der Bildschirm und unten war der Lautsprecher und dann gab es eine Schranktür und die wurde dann aufgemacht und dann wurde der Fernseher eingeschaltet. Und dann haben wir sonntags Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer gesehen. Auch das, was ja im Stück beschrieben wird vom Walter Oehmichen, dem Gründer der Puppenkiste. Wie stellt man das Meer da in der Puppenkiste mit dieser Plastikfolie? Und das fand ich total toll. Und dann habe ich jeden Sonntag vorm Fernseher gesessen.
War Jim Knopf oder Lukas der Lokomotivführer auch deine Lieblingsfigur aus der Puppenkiste?
Ja, Jim Knopf, das war die Figur, mit der ich mich identifizieren konnte. Obwohl ich kein Findelkind war und auch nicht in einem Postpaket angeschwemmt worden bin, aber ich mochte das total gern. Ich habe das dann noch später, als meine Tochter 3 Jahre alt war, habe ich das Buch gekauft und habe es ihr vorgelesen und sie war nicht davon abzubringen, dass ich aufhören kann beim Lesen, sondern ich musste ein Kapitel nach dem anderen lesen. Sie war eigentlich krank, sie war erkältet und ich bin dann schon beim Lesen eingeschlafen, weil ich so müde war im dritten Kapitel, weil jedes Kapitel dauert eine Dreiviertelstunde, wenn man das vorliest. Und sie hat immer gesagt, weiter Papa, Papa, du musst weiterlesen.
Kannst du uns denn schon verraten, ob in der Inszenierung ebenfalls Marionetten vorkommen werden?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, das hoffe ich sehr, weil es sich ja um die Marionetten dreht. Der Walter Oehmichen sagt ja auch, wir machen kein Puppentheater, sondern das ist ein Marionettentheater und die Marionetten haben ja etwas ganz Besonderes an sich, wie der Gründer der Puppenkiste dann auch im Roman sagt, dass sie eben nicht eitel sind, dass sie quasi viel ehrlicher sind als die Menschen und wenn eine Marionette auf der Bühne den Geist aufgibt, will ich mal sagen, also wenn die Fäden nicht mehr bedient werden, dann ist sie wirklich tot, während bei einem Schauspieler denkt man, er ist nicht tot, wenn er auf der Bühne stirbt.
Meinhard, hast du selbst schon einmal Marionettentheater gespielt oder sogar inszeniert?
Nein, ich habe Marionettentheater noch nicht gespielt, ich habe mal für meine Tochter ein Puppentheater improvisiert, also ein Kasperltheater. Das haben wir natürlich auch früher als Kinder gespielt, aber mit Marionetten bin ich noch nicht umgegangen. Aber ich bin ja froh, dass du, lieber Florian, in der Produktion bist, der sich ja nun mit den Marionetten ganz gut auskennt.
Ach ja, inwiefern?
Das weiß ich nun nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal 3 Stück von mir zu Hause gespendet, jetzt für die Proben.
Okay. Das Stück Herzfahrten erzählt ja wie der Roman die Geschichte eines Mädchens, das auf dem Dachboden eines Theaters eine Entdeckung macht. Was entdeckt sie denn?
Ja, dieses Mädchen ist mit ihrem Vater, der getrennt von seiner Frau lebt, im Theater und das Mädchen kommt auf einen Dachboden, das ein unheimlicher Ort ist und dort entdeckt sie die komplette Personage der Augsburger Puppenkiste, die Marionetten, hängen da und sie entdeckt auch eine Frau, die eigentlich tot ist. Das ist Hannelore Oehmichen, die im Stück in der Kurzform Hatü genannt wird. Und mit ihr kommt sie da ins Gespräch über diese ganze Geschichte.
Und dadurch entstehen ja 2 Zeitebenen, einmal die auf dem Dachboden und dann die Rückblende Hatüs in die Vergangenheit, wie die Augsburger Puppenkiste entstanden ist. Ist es denn schwierig, so 2 Zeitebenen auf dem Theater zu inszenieren, beziehungsweise wie machst du das?
Nein, die Szenen auf dem Dachboden ist ja quasi die Rahmenhandlung, die in der Jetztzeit spielt. Der Autor hatte da eigentlich seine Tochter im Kopf, als er das geschrieben hatte, der Thomas Hetje, aber er wollte dann auch dieser Rolle, die das Mädchen heißt, keinen Namen geben, um das nicht zu nah an seine Tochter heranzuziehen. Er wollte sie damit auch schützen. Und dann gibt es die Rückblenden quasi, es beginnt dann 1939 im Krieg mit dem Überfall Deutschlands auf Polen und endet im Grunde genommen 1961 quasi in dieser Rückblendenabfolge, wo dann die Geschichte der Augsburger Puppenkiste und des Ensembles erzählt wird. Es ist halt auch eine Geschichte über das Theater und über Theatermachen und über die Schwierigkeiten des Theatermachens, auch die finanziellen Nöte.
Wie ich am Anfang der Sendung schon erwähnt habe, nehmen wir ja Anfang Dezember gerade auf. Und eure Proben, also ihr habt noch nicht so viele Proben gehabt bisher. Wie läuft es denn bisher mit den Proben? Gibt es schon irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
Naja, ich finde, es läuft ganz gut. Wir sind fast mit dem Stück durch. Es kann sein, dass es noch hier oder da den ein oder anderen Strich gibt, falls wir Gefahr laufen, zu lang zu werden. Aber im Zentrum steht ja dieser Inszenierung für mich die Personen, die da drin mitwirken. Ne? Also das ist einerseits die junge Hatü, dann ihren Freund, später den Hans, den sie hat, der aus dem Krieg als Flakhelfer zurückkommt und durch eine Bombe eine Brandwunde hat. Dann die Eltern natürlich, Walter und Hannelore Ömichen, die eigentlich Schauspieler waren, die sich als Schauspieler kennengelernt haben. Und Walter Ömichen, der ist ja Oberspielleiter am Stadttheater in Augsburg gewesen. Und seine Frau Rose, die ursprünglich Rose Mönning heißt, die haben sich kennengelernt in Osnabrück, die dann nicht mehr am Theater arbeitet. Und das beschreibt dann eben halt so die Entwicklung hin zum Puppentheater, weil der Vater im Krieg mit Puppen in Berührung gekommen ist.
Und da entstand ja dann auch die Augsburger Puppenkiste eben während des Krieges. Es ist schon erstaunlich, dass gerade in so einer unmenschlichen Zeit so etwas Schönes geboren wird, möchte man fast sagen.
Naja, es ist ja so, dass es entstand zunächst der sogenannte Puppenschrein. Das war quasi ein Pappkarton, den der Walter zurechtgebaut hat und hat dann oben eine Spielbrücke geschaffen. Die Augsburger Puppenkiste ist erst nach dem Krieg gegründet worden, also ich glaube 1948 oder so. Aber er hat vorher schon mit dem Puppenschrein Erfahrungen gemacht.
Leider ist das Thema Krieg ja momentan auch noch allgegenwärtig. Liegt da für dich auch die Aktualität des Stückes, also dass der Krieg auch verhandelt wird im Stück?
Ja, das ist so, dass ja im Grunde genommen die Geschichte der Augsburger Puppenkiste ja eigentlich nur eine Folie ist dafür, über die Mechanismen, die in einem Krieg existieren, zu reflektieren. Ne? Also das ist ja interessant an dem Roman, ist ja, dass einerseits während des Krieges und während dieser Zeit ein ungeheurer Verdrängungsapparat existierte, der sich nach dem Krieg fortgesetzt hat. Und insofern ist es vor allen Dingen ein Stück darüber, wie Menschen mit Krieg, Kriegserfahrungen und Erfahrungen, die sie nicht als Soldat an der Front gemacht haben, damit umgehen.
Meinhard, der Titel Herzfaden ist ja ein sehr poetischer von Thomas Hettje. Magst du ihn erklären?
Ja, das kann ich gerne tun. Also es macht ja die Figur, der Walter Ömichen, der Gründer der Augsburger Puppenkiste, der erklärt das im Roman. Es ist nämlich nicht der Faden, der quasi von dem Spielobjekt zur Figur geht, also zum Körper, sondern gemeint ist damit der Faden, der von der Marionette ins Publikum geht, direkt in das Herzen, in das Herz des Zuschauers.
Der Unsichtbare sozusagen.
Der Unsichtbare, genau. Und er versucht das mit einem Zigarettenrauch deutlich zu machen. Ob das gelingt in der Produktion, weiß ich noch nicht.
Ja, wenn man Augsburger Puppenkiste hört, denkt man an Kindertheater. Zigarettenrauch hört sich jetzt nicht unbedingt danach an. Ist es denn Kindertheater?
Nein, überhaupt nicht, weil es eine Geschichte ist quasi über die Menschen, die bei der Augsburger Puppenkiste mitgewirkt haben und die sie gegründet haben, die sie ins Leben gerufen hat. Und es beschreibt die Situation der Menschen einerseits im Krieg und einerseits nach dem Krieg. Und insofern ist es kein Kindertheater, es hat aber doch einen gewissen Märchencharakter auch durch diese zwei Ebenen, dass es eben halt einerseits diese Rückblendenebene gibt und aber andererseits diese Geschichte mit der untoten Hatü auf dem Dachboden.
Du hast ja vorhin schon etwas über die Marionetten verraten. Kannst du auch schon etwas mehr über das Bühnenbild verraten? Das hast nun mal ja auch du konzipiert.
Ja, das kann ich schon. Also wir haben im Grunde genommen eine Spielfläche mit einer Pianistin, die das Ganze begleitet, die auch mitspielt. Und die Grundkonzeption ist die, dass wir ein Ensemble haben aus mehreren Spielern, die quasi das Stück erzählen. Also das ist quasi eine Form von Erzähltheater oder Theater auf dem Theater. Und natürlich werden wir Elemente haben, poetische Elemente, die auf der Bühne quasi aus dem Himmel kommen oder aus der Seite kommen, wie ein Klavier, wie die Puppenkiste, wie die Marionetten, allerdings nicht formvollendet, wie eine Marionette ist, sondern quasi als Scherenschnitt, weil, das muss man dazu sagen, viele Rechte liegen beim Hessischen Rundfunk und wir dürfen die Marionetten, die die Zuschauer alle kennen, nicht eins zu eins abbilden, sondern wir müssen dann da Verfremdungselemente finden. Was ich aber auch ganz schön finde, weil es dann eben halt auch mehr die Fantasie der Zuschauer anregt, wie sie auf den Abend wirken, wie sie damit umgehen, dass man ihnen das nicht so vorsetzt.
Warst du denn schon mal selber in der richtigen Augsburger Puppenkiste und wenn ja, was hast du gesehen?
Ja, ich war jetzt einmal in der Augsburger Puppenkiste und habe dort den Räuber Hotzenplotz gesehen. Und man muss sich das vorstellen, also da, wo das Theater gegründet worden ist, in der Spitalgasse in Augsburg, einem historischen Gebäude, das ist ein Saal von 500 Plätzen. Und dann steht wirklich diese kleine Augsburger Puppenkiste mitten auf der Bühne, umringt von einem roten Vorhang. Und man denkt, wie können das die Kinder hinten in der letzten Reihe sehen, wenn da so viele Plätze sind? Aber das funktioniert. Dann geht diese Kiste auf und dann wird gespielt und die Kinder sind dabei und alle schauen zu und sind freundlich. Und der Höhepunkt ist das auch, was im Roman gesagt wird, dass sich kein Mensch verbeugt. Weil Walter Oehmichen sagt ja, dass die Marionetten und die Geschichte im Vordergrund steht und die Puppenspieler, die sieht man gar nicht. Ich habe gedacht, jetzt beim Applaus kommen die jetzt alle nach vorne. Nein, nein, das findet nicht statt. Und man muss ja auch wissen, dass die Puppenspieler nicht auch die Sprecher der Figuren sind, sondern der Ton ist eingesprochen worden, das wird auf Band aufgenommen und die Figuren, die Spieler, richten sich dann nach dem Ton. Das ist hochinteressant und ich war ganz begeistert davon, muss ich sagen.
Wie klein ist diese Kiste? Also irgendwie so Größenverhältnis?
Ja, die ist vielleicht, also wenn es hochkommt, ist sie vielleicht 2 Meter breit und 1,50 Meter hoch oder vielleicht 3 Meter breit und 2 Meter hoch. Die ist relativ klein. Ja. Also das ist auch vom Licht her dann so fokussiert, dass man nicht das Gefühl hat, dass es zu klein ist.
Um jetzt ein bisschen zu springen, im neuen Jahr wird das Publikum dich ja auch wieder als Schauspieler auf der Bühne sehen, nämlich in deiner alten Rolle, sozusagen neu aufgelegt, des Dorfrichters Adam, ab April in Der zerbrochene Krug. Du hast, wie ich ja gerade schon sagte, die Rolle ja schon mal gespielt. Rasierst du dir wieder den Kopf?
Nein, das werde ich diesmal nicht tun, weil mir im Kulturausschuss der Stadt Münster vorgeworfen wurde, ich würde so brutal wirken mit dieser Frisur. Und dann habe ich gedacht, nein, diesmal ziehen wir eine Badekappe auf oder machen eine Maske auf die Haare und das geht nicht, das mache ich nicht nochmal. Das will ich niemandem zumuten.
Aber so schlimm war es jetzt nicht, Meinhard.
Ja, aber es verändert schon ein das Aussehen. Das Typ, man sieht dann auch so feist aus. Ne? Und da ich ja noch über eine wunderbare Haarpracht verfüge mit meinen dann 70 Jahren, kann ich mir das auch leisten, die Haare zu tragen und das von der Maske regeln zu lassen.
Aber freust du dich, die Rolle nochmal zu spielen?
Ja, ich habe mir sogar letztens nochmal den Text angeguckt und ich muss sagen, ich weiß fast nichts mehr. Ich meine, das war 2015, als wir damit Premiere hatten. Das ist 9 Jahre her. Und die Regisseurin hat ja auch gesagt, sie macht eine ganz neue Version und da bin ich gespannt, was sie da vorhat und werde mich darauf einlassen. Und den Text werde ich mir natürlich rechtzeitig anschauen.
Und was steht außer bevorstehenden Probenbesuchen für dich im neuen Jahr noch an?
Weniger arbeiten. Ich habe ja Familie in Portugal und habe dort auch ein Domizil und werde vor allen Dingen in Portugal verbringen. Manchmal natürlich zu den Vorstellungen bin ich natürlich da. Ne? Ich spiele ja noch Anne-Marie, die Schönheit weiter und auch wahrscheinlich Eingeschlossene Gesellschaft. Das ist dann genug. Aber ich habe die Intendantin schon gebeten, dass sie vielleicht die Disposition so einrichten kann, dass ich nicht immer jede Woche spielen muss, sondern dass ich vielleicht ein bisschen Zeit habe, zwischendurch in den Süden in die Sonne zu fliegen.
Na, das schauen wir mal.
Meinhard, jetzt sind wir schon am Ende quasi angelangt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich unseren Fragen gestellt hast.
Ich danke euch.
Schön, dass du da warst. Am Sonntagabend, also morgen, widmen wir uns einer der letzten deutschen Diven. Hildegard Knef begegnet um 18 Uhr dem Teufel für einen letzten Tanz in Der Teufel und die Diva.
begleitet von Stefanie Rawa am Klavier, die übrigens auch in Herzfaden dabei sein wird, und dem Gesang von unserer Hilde, Ivana Langmeier, kommen die bekannten Chansons der Knief zu neuem Leben.
Mitte Januar spielen wir die schwarze Komödie Achtsam Morden.
Übrigens schon komplett ausverkauft. Aber keine Sorge, für die Vorstellung vom 13. bis 15. Februar gibt's noch Karten.
Der gestresste Anwalt Björn Diemel, gespielt von Gregor Eckert, ist ein Workaholic. Auf Anraten seiner Frau Katharina, gespielt von Ivana Langmeier, macht er einen Achtsamkeitskurs. Natürlich, um seiner Tochter zuliebe etwas entspannter zu werden und um seine Work-Life-Balance in den Griff zu kriegen.
Aber dann wird's kompliziert, als sein gefährlichster Mandant, Mafia-Boss Dragan, gespielt von dir, Florian Bender, seine neu gewonnene innere Ruhe ordentlich auf die Probe stellt.
In der letzten Ausgabe der Welle WBT haben wir mit Regisseurin Tanja Weidner über Achtsam Morden ausführlich gesprochen. Nachzuhören unter www.wolfgang-borchert-theater.de unter Aktuelles.
Am 21. und 22. Januar trifft der gelehrte Faust auf die künstliche Intelligenz in Meta-Faust, der Pakt mit der Zukunft. Tanja Weidner hat im Gespräch mit ChatGPT eine neue Version vom Faust geschaffen, der den Goethe nicht umschreibt, sondern ergänzt.
Und zeigt, was Goethe alles schon vor der Furcht vor dem Fortschritt und vor der Suche nach der wahren Liebe wusste.
Ein spannendes Stück, nicht nur für die Studis, aber für die besonders günstig. Denn Münsteraner Studierende können in alle unsere Vorstellungen außer Premieren umsonst gehen. Denkt nur an euer Kultursemesterticket.
Einfach eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn kommen, euer Kultursemesterticket vorzeigen und euch noch einen Platz sichern. Wenn ihr noch mehr Infos zu allen Stücken braucht, die gibt es auf www.wolfgang-borchert-theater.de.
Das letzte Mal haben wir auch kurz über unser Klassenzimmerstück Malala, ein starkes Mädchen, gesprochen. Heiß begehrt bei vielen Schulen und auch so ein wichtiges Stück.
Es erzählt die Geschichte der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und ihrem mutigen Kampf für Gerechtigkeit trotz lebensbedrohlicher Gefahr.
Das nächste Mal sprechen wir mit Schauspielerin Katharina Hanapel über genau dieses Stück und ihre Rolle als Malala, aber auch über ihren Einstand im Ensemble und wie sie ihre erste Spielzeit am WBT erlebt.
Und wo wir gerade von Klassenzimmern und Schulen sprechen, Ende Januar spielen wir auch unseren Publikumsliebling Eingeschlossene Gesellschaft wieder. Am 28. und 29. Januar wird das Lehrerkollegium eines Gymnasiums als Geisel eines wütenden Vaters genommen.
Und einen Tag später, am 30. Januar, gibst du, Florian, seit langem mal wieder den Gregor Samsa und verwandelst dich in Franz Kafkas Die Verwandlung in einen Käfer. Ich habe es noch nicht gesehen und freue mich sehr darauf, das endlich zu sehen.
Ich freue mich auch, es wieder zu spielen. Das nächste Mal hören wir uns am 1. Februar um 20.04 Uhr.
Danke an Peter Henkenbock in der Technik und danke an dich, Florian.
Danke an dich, liebe Laura. Wir hören uns beim nächsten Mal. Selbe Stelle.
Selbe Welle.
Auf 95,4 Megahertz.